Norden sage ich, gib sie heraus, und zum Süden halte sie nicht zurück. Zu den Enden der Erde sage ich, lass meine Söhne und Töchter aus der Fremde heimkehren. Alle sollen zurückkehren, die ich zu meiner Ehre geschaffen und ins Leben gerufen, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Der Herr sagt, mein Volk soll fortreden, diese Leute, die Augen haben, aber nicht sehen, die Ohren haben, aber nicht hören. Alle Völker sind zur Gerichtsverhandlung versammelt. Wer von ihren Göttern hat angekündigt, was jetzt geschieht? Oder hat vielleicht einer von ihnen früher einmal etwas angekündigt, was eingetroffen ist? Sie sollen ihre Zeugen beibringen, die es bestätigen können. Meine Zeugen seid ihr, sagt der Herr. Die Leute von Israel, das Volk, das ich erwählt und in meinen Dienst gestellt habe. Ihr werdet Zeugen sein meines Tuns, damit ihr mich kennenlernt und mir vertraut, damit ihr einseht, dass ich der eine und einzige Gott bin. Vor mir hat es keinen anderen Gott gegeben und auch nach mir wird keiner kommen. Ich allein bin Gott, ich, der Herr. Außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe angekündigt, dass ich euch retten will und ihr alle habt es gehört. Ihr sollt bezeugen können, dass ich wahrhaftig Gott bin. Ich habe euch schon früher gerettet und das werde ich auch in Zukunft tun. Ich bleibe derselbe. Keine Macht der Welt kann mir etwas aus der Hand reißen. Was ich tun will, kann niemand verhindern.
Von euch, die vielleicht eine Bibel dabei haben oder im Smartphone nochmal nachschlagen wollen, das ist Jesaja 43, 1 bis 13. Und die Übersetzung war die Gute Nachricht Bibel. Es ist wirklich schön, heute hier zu sein. Wir sind gestern Abend aus Rom gekommen, wo wir in den letzten 2 Wochen das europäische Intensivtraining für Gemeindegründer aus ganz vielen Ländern Europas hatten. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und jetzt stehe ich hier und merke, ja, Gemeindegründung, die Anfangsphase, wie wir das hier gemeinsam mit einem Team gestartet haben und dann Tochtergemeinden gestartet haben und wie wichtig Gemeindegründung für unsere Städte ist, für unser Land, für unseren Kontinent, wie es aussieht mit dem geistlichen Leben in Europa. Und wenn viele kenne ich von euch und ich weiß, einige haben schon irgendwie lange Glaube in ihrem Leben, gehören schon lange zu Kirche, zur Gemeinde. Wenn das bei dir so ist wie bei mir auch, dann merke ich, dass wir manchmal vergessen, dass es bei über 90% unserer Mitmenschen, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, dass es nicht so ist. Und wenn wir das vergessen, dann merke ich, dass sich manchmal auch so Dinge verschieben. Dinge, die mir, die uns wichtig sind, werden vielleicht manchmal auch ein bisschen zu wichtig. Und ich musste wieder daran denken, letzte Woche beim Training, Kirche ist immer Kirche um zu. Gott will etwas bewirken. Christ sein persönlicher Glaube ist immer Glaube um zu. Gott möchte uns gebrauchen. Kirche besteht aus Menschen, die von Jesus verändert wurden oder die Jesus verändern möchte, damit wir ihm ähnlicher werden und er durch uns etwas bewirkt, was völlig unterschiedlich aussehen kann, das würde jetzt zu weit führen. Wenn das nicht deine Geschichte ist und du heute hier bist und denkst, was mache ich eigentlich hier, bin zufällig hier geraten, nicht ganz genau weißt, dann willkommen. Schön, dass du da bist mit vielleicht deinen Fragen, deiner Skepsis, vielleicht fühlst du dich fremd, dann haben wir was gemeinsam. Ich fühle mich heute auch als Gast hier etwas fremd. Vielleicht hast du eine Not, Traurigkeit, Verzweiflung, Einsamkeit. Mittendrin als Kirche möchtest du dir leicht machen, deine Fragen loszuwerden, hier anzukommen und möchte sich mit dir auf den Weg machen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass du heute hier bist. Ich war im August mit anderen Leitern aus Hamburg zu einem 24-Stunden-Strategie-Meeting. Und zwischen all diesen ganzen strategischen Fragen, die ganze Stadt betroffen haben, wurden wir zwischendurch entlassen in eine kontemplative Stillarbeitszeit. Mit der ganz einfachen Frage, wer ist Gott für dich? Wer ist Gott für dich? Keine Ahnung, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast oder wann zum letzten Mal. Man muss nicht gläubig sein, um sich diese Frage zu stellen. Wer ist Gott für dich? Es könnte aber passieren, dass sich die Beziehung zu Gott oder Beziehung zu Glauben verändert, wenn du dir diese Frage stellst. Wer ist Gott für dich? Und ich war in diesem Moment völlig überfordert. Ich hatte echt Schwierigkeiten damit, eine Antwort zu formulieren. Und zwar nicht, weil mir nicht was eingefallen wäre. Ich wusste viele Antworten, die richtig sind. Aber alle Antworten, die ich im Kopf hatte, kamen mir irgendwie unangemessen vor. Wer ist Gott für dich? Einige Tage vor dieser Übung waren wir in Hamburg im Planetarium und wir haben uns die 60-minütige Show Himmel im Sommer über Hamburg angeschaut. Von den 60 Minuten Show habe ich 30 Minuten nur verwaschen gesehen, weil ich so weinen musste die ganze Zeit über die Größe. Ich war so ergriffen von der Schönheit, von Sachen, die ich gar nicht weiß, von der Größe Gottes. Und das ist mir eingefallen und ich kam mir so klein vor in dem Moment und sämtliche Antworten auf die Frage, wer ist Gott für mich, die fand ich total unangemessen. Wer bin ich, dass ich das sagen kann? Und so bin ich, wer mich kennt, der weiß, so komme ich gedanklich vom Hölzchen zum Stöckchen und eine Frage jagt die nächste. Und auf diese gedankliche Reise zu Gott möchte ich euch heute ein bisschen mitnehmen. Hoffentlich passend zu eurer aktuellen Predigtserie, falsche Vorstellungen von Gott eingebettet in diese Serie. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott so ein Universum geschaffen hat? Warum diese Schöpfung? Ich habe neulich gelesen, die Anzahl der Sterne, die es gibt, ist größer als die Gesamtzahl aller Worte, die jemals von allen Menschen gesprochen wurden. Ist das nicht Verschwendung? Psalm 19 sagt, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Hinweise auf den Schöpfer. Das ist keine Verschwendung. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum es aktuell gerade fast 8 Milliarden Menschen gibt, von denen Gottes Wort sagt, dass Gott sie zu seinem Ebenbild als Mann und Frau geschaffen hat. Im Moment fast 8 Milliarden Ebenbilder Gottes. Was sagt das über Gott aus? Die alle dazu geschaffen sind, auf das Original hinzuweisen, von dem es heißt, die Erde ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Deine und meine Antwort auf die Frage, wer ist Gott für dich, ist eine von aktuell 8 Milliarden möglichen, wahrscheinlich sehr verschiedenen Antworten. Und ich saß da und dachte einfach, ich kann diese Frage nicht angemessen beantworten, ohne tiefer über die Frage nachzudenken, die dieser Frage zugrunde liegt und für die ich dann im Laufe der Gedanken die letzten beiden Worte dieser Frage weggelassen habe. Ich kann nicht beantworten, wer ist Gott für dich, wenn ich nicht vorher mir Gedanken mache über die Frage, wer ist Gott? Wenn ich dich nachher frage, wer ist Paul Weber für dich? Dann würden die meisten von euch mir wahrscheinlich angucken und sagen, hä, wer ist Paul Weber? So ist das hier mit Gott. Wenn du Paul Weber gar nicht kennst oder nur flüchtig kennst, dann wirst du nicht antworten, oh ja, Paul Weber ist mein Vater und der bezahlt alle meine Schulden, wir fahren gemeinsam in Urlaub, außerdem holt er meine Kids von der Schule und aus der Kita ab. Die Antwort macht keinen Sinn, wenn du nicht weißt, ob Paul Weber das überhaupt kann oder will. Falls du aber zufälligerweise Sven Weber heißt, Paul Weber dein Papa ist, sehr vermögend, großzügig, der Opa deiner Kinder, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er das, was du von ihm erwartest, auch gerne tut, es kommt auf die Beziehung an. Das heißt, die Frage, wer ist Gott und wer ist Gott für dich, für mich, ist nicht nur eine Definitionssache für den Kopf, sondern die Antwort finden wir auf der Beziehungsebene. Wer ist Gott für mich? Die Frage ist nicht falsch. Aber ich habe gemerkt, dahinter kann sich ein Wunschbild verstecken von einem Gott, wie ich ihn gerne hätte. Und mit dieser Frage mache ich mich zum Zentrum. Wer ist Gott für mich? Meine Bedürfnisse, meine Wünsche. Bei der Frage, wer ist Gott im Zentrum. Und von da geht es aus. Und deswegen war für mich wichtig, mir diese Frage zu stellen. Ich kann auch in unserer Ehe mit Nata nicht ständig nur leben nach dem Motto, wer ist Nata für mich? Das ist total egoistisch. Ich muss vorher die Frage stellen, wer ist eigentlich Nata? Und dann habe ich mich, obwohl ich schon seit über 30 Jahren Christ bin, seit fast 25 Jahren jetzt irgendwie im Dienst, mal wieder die Frage gestellt, wer ist Gott? Und obwohl das irgendwie eine noch viel umfassendere Frage ist, habe ich gespürt, wie sie mich total froh und irgendwie auch neugierig gemacht hat, dem mal wieder nachzugehen. Und wo sollte man anfangen zu suchen, wenn man wissen will, wer Gott ist? Und ich habe dann wirklich zufällig die Bibel aufgeschlagen und bin zufällig auf den Text gekommen, der nicht in eurem Programmheft steht, sondern auf Jesaja 43. Neben Maleachi, mit dem ihr euch sonntags beschäftigt, war Jesaja neben manchen anderen ein weiterer Prophet im Alten Testament. Jesaja ungefähr 300 Jahre vor Maleachi, den Gott gebraucht hat, um Menschen zuerst seinem Volk etwas über sich mitzuteilen. Das Problem von falschen Vorstellungen von Gott gibt es schon seit Menschengedenken. Immer, wird es immer geben. Seit dem Beziehungsbruch zwischen Gott und den Menschen gibt es falsche Vorstellungen von Gott. Und eine Sache, die ich in den letzten Jahren über Gott und sein Wort gelernt habe und die mich immer wieder total begeistert ist, er konfrontiert uns nicht nur mit eventuell falschen Vorstellungen, die wir haben oder Fragen, die wir haben, sondern auf jeder einzelnen Seite der Bibel bietet er uns auch Antworten an und Hinweise auf die Lösung, auf seine Gnade, auf seine Liebe. Manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber immer da. Jesaja, die Übersetzung seines Namens ist, der Herr rettet, weist im 8. Jahrhundert vor Christus in einer Klarheit auf Jesus, den Sohn Gottes, hin. Jesus, die Übersetzung dieses Namens bedeutet, der Herr rettet. Jesaja, der Herr rettet, weist auf Jesus hin, der Herr rettet. Wie kein anderer Prophet im Alten Testament. Das heißt, Jesaja war auch einer von geschätzt 100 Milliarden Menschen, die es bisher gegeben hat, war eines der geschätzt 100 Milliarden Ebenbilder Gottes. Und ihn hat Gott insgesamt mit ungefähr 40 weiteren Autoren gebraucht, um das, was Gott für uns wichtig ist, aufschreiben zu lassen, zusammengefasst in einem Buch, das uns heute als Bibel vorliegt. Damit wir unsere Vorstellungen von Gott immer wieder mit seinen Gedanken, mit seinem Wissen, mit seinem Wort über ihn synchronisieren, abgleichen, kalibrieren können. Aber damit keine Missverständnisse aufkommen, Gott ist im Gegensatz zu uns nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen richtige Dinge über ihn denken. Wir sind oft darauf angewiesen, dass Menschen richtig über uns denken. Gott ist nicht auf uns angewiesen, auf das, was wir über ihn denken. Er braucht uns nicht in dem Sinn. Aber er will uns, weil er uns liebt. Er weiß, wie wichtig für uns und unser Leben ist, was wir über ihn denken und was wir über ihn wissen. Er will uns. Und so hat Jesaja im Auftrag Gottes ursprünglich zu seinem Volk, aber da Gott sich niemals ändert, automatisch damit auch zu uns gesprochen. Ich fasse noch mal ein paar Sachen zusammen. Der Herr, der dich ins Leben gerufen hat, sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Egal, ob du kurz vor dem Ertrinken bist oder durch die Hitze musst, ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Gott Israels, bin dein Retter. weil du mir so viel wert bist und ich dich liebe, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, was für eine Aussage. Was für eine Zusage. Was für ein Trost. Was für eine Ermutigung. Was für eine Entlastung. Wenn das wirklich stimmt. Und gleichzeitig steckt in diesem Text auch eine Korrektur, die ich eben schon angedeutet habe. Gott sagt nämlich hier, ich liebe dich so sehr, dass du verstehen musst, dass nicht du der Nabel der Welt bist, um den sich alles dreht und um den ich als Gott mich drehe, sondern ich lade dich ein, mit deinem kompletten Leben dich um mich zu drehen, um mich als Zentrum, sagt Gott. Und das Beste ist, wenn wir das tun, ist es gar kein Problem für uns. Wir machen keine Miese. Wir wissen so viele Dinge nicht. Ich weiß nicht warum, vielleicht hängt es wirklich mit dem Alter zusammen. Mir ist neulich, dachte ich so, wow, wenn wir mal sterben oder wenn ich mal sterbe, es gibt wesentlich mehr Sachen, die ich nicht weiß und niemals wusste, als die paar Dinge, die ich weiß. Und Gott sorgt dafür, dass wir eine ganz wichtige, entscheidende Sache wissen können, nämlich wer er ist. Das ist eine der wichtigen Infos, die wir bekommen können. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, diese Info hat mir noch nie jemand gegeben. Dann hast du sie jetzt. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, bei mir hat sich da ein bisschen was verschoben. Es ist gut, wieder erinnert zu werden, weil sich ein Wunschbild eingeschlichen hat und ich mal wieder abgleichen muss mit dem, wie Gott wirklich ist. Vielleicht entspricht das, was ich von ihm denke, gar nicht. Und deswegen beschreibt Jesaja, dass Gott und wie Gott aktiv geworden ist. Er schreibt hier, von dort, wo die Sonne aufgeht, im Osten, hole ich dich zurück. Von dort, wo sie untergeht, im Westen, bringe ich die Zerstreuten meines Volkes zusammen. Zum Norden, sage ich, gib sie heraus, zum Süden halt sie nicht zurück. Alle sollen zurückkehren, die ich zu meiner eigenen Ehre geschaffen habe und ins Leben gerufen habe, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Gott ergreift die Initiative. Wir können die Bibel willkürlich irgendwo aufschlagen und auf jeder einzelnen Seite erfahren wir etwas darüber, wer Gott ist und wie er ist. Und ich habe es mal zusammengeschrieben, allein in diesen 13 Versen von insgesamt mehr als 31.000 Bibelversen, die es gibt. In diesen 13 Versen erfahren wir, dass Gott Schöpfer, Lebensspender, Befreier, Besitzer, Erlöser, Helfer, Retter, Herr, Liebhaber, Begleiter, Zurückholer, Sammler, Suchender, Vater, Beschützer, König, Heiliger, Umsetzer, Ewiger und Mächtiger ist. Das sind die Sachen, die mir aufgefallen sind. In 13 Bibelversen. Wer ist Gott? Such dir aus, was du brauchst gerade. Und dieser Herr hat diese Welt geschaffen, Menschen, Tiere, Natur, dich, zu seiner eigenen Ehre. Und dich ins Leben gerufen. Und das alles und noch viel mehr ist Gott für dich, für mich, für uns. Beziehungsweise möchte Gott für dich sein. Wer ist Gott? Wer ist Gott, ist so viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können mit unserem kleinen, wahnsinnig gut funktionierenden Hirn. Wir brauchen, um die Frage zu beantworten, wer ist Gott, verlässliche Aussagen von Gott, der es weiß, für uns. Und deswegen besteht die Gefahr, dass, und da bin ich dann irgendwann gelandet, dass unsere Antwort auf die Frage, wer ist Gott für mich, ohne Gottes Aussagen darüber, wer er eigentlich ist, immer eine sehr limitierte Antwort nur geben kann. Oft von einem Wunschbild geprägt. Weil wir eine sehr limitierte Vorstellung haben und weil unsere Bedürfnisse oft sehr egoistisch geprägt sind. Und häufig reduzieren wir, oder vielleicht rede ich von mir, häufig reduziere ich Gott darauf, Helfer für meine Probleme zu sein. Helfer für Dinge, die auf der horizontalen Ebene stattfinden, zwischenmenschliche Dinge, Nachbarschaftskonflikte, wie auch immer, Konflikte in Gemeinde, Krankheit, Nöte, Ängste. Und Gott hilft sehr gerne, nicht falsch verstehen. Aber er möchte noch viel tiefer gehen, nämlich die Ursache für all diese Probleme auf dieser Ebene und für meine Bedürfnisse wirklich zu lösen. Das eigentliche Problem ist nämlich ein geistliches Problem. Das eigentliche Problem unserer ungestillten Bedürfnisse ist ein geistliches Problem, ein Beziehungsproblem zwischen Gott und uns. Und das hat Gott in Jesus gelöst. Und so wie Jesaja hier beschreibt, dass Gott die Initiative ergriffen hat, um sein Volk Israel zu retten, die sich eigentlich durch ihr Verhalten aus der Beziehung zu Gott raus disqualifiziert hatten, hat er 750 Jahre später noch einmal endgültig gezeigt, wer er ist, indem er seinen Sohn Jesus, der Herr rettet, geschickt hat, um die ganze Welt zu retten, die sich von ihm entfernt hat, die sich eigentlich aus der Beziehung zu Gott raus disqualifiziert hat. Indem wir in unserem Leben andere Dinge an die Stelle Gottes setzen. Und wie du diese anderen Dinge entlarvst, zeigt sich an der Frage, ohne was dürfte in meinem Leben auf keinen Fall fehlen? Auf was kann ich auf keinen Fall verzichten? Das könnten Dinge sein, die den Platz von Gott eingenommen haben. Aber Jesus hat dieses Problem gelöst für uns. Und das ist interessant in dem Text, weil Gott ihn nämlich nicht davor verschont hat, durchs Wasser zu gehen, sondern Jesus ist quasi für uns in den Fluten ertrunken. Gott hat Jesus nicht vor Hitze und Feuer verschont, sondern Jesus ist darin umgekommen. Warum? Damit für uns, wenn wir Jesus vertrauen, die Zusage und die Sicherheit gilt, das wird dir nicht passieren. Ich trage dich durch bis zum Ende. Es wird nicht immer leicht, aber ich trage dich durch bis in die Ewigkeit. Und keine Flut und keine Hitze kann dir wirklich etwas anhaben, weil ich das auf mich genommen habe. Und vielleicht bekommen wir jetzt eine Ahnung davon, wie sich Dinge neu sortieren, wenn unser Herz als Zentrum für unsere Gedanken, Emotionen, für unsere Bedürfnisse, für Glauben, für Vertrauen, wenn das wieder neu kalibriert und auf Gott ausgerichtet wird. Und wie gut das für uns ist. Gott ist der, der die Initiative ergreift. Gott ist der, der aktiv wird. Gott ist der, der den Plan hat. Gott ist der, der kreativ und schöpferisch tätig wird. Gott rettet. Gott ist der, der Leben schenkt. Gott tut etwas, was sonst niemand tun kann und noch niemand getan hat. Und ich habe hier eine Auflistung und ich möchte euch einfach bitten, hört zu und nimm dir das, was für dich wichtig ist. Gott hat eine Macht, wie sie sonst niemand hat. Gott will dir in deiner Not begegnen, selbst wenn du diese Not selbst verursacht hast. Gott wird dich nie wegen deiner Schwachheit oder deiner Unfähigkeit belächeln. Gott kann deine Stärke und deine Fähigkeit sehr realistisch einschätzen. Gott wird nie sarkastisch sagen, siehst du? Gott hat keine Freude an unserem Leiden, er ist voller Mitgefühl, er ist reich an Gnade. Gott schämt sich nicht für uns. Gott dreht sich niemals angewidert weg oder peinlich berührt weg, wenn er an dich denkt. Niemals. Er ist nicht parteiisch, er ist nicht müde, ist niemals ungeduldig, wird uns nie aufgeben, weil er uns irgendwie satt hat. Er wird sich nie weigern, uns das zu geben, was er uns versprochen hat. Er steht zu seinen Versprechen an unseren guten und an unseren nicht so guten Tagen. Er ist alles, was wir brauchen. Niemand hat das getan, um eine Beziehungsebene wiederherzustellen, in der Intensität. Und niemand ist dafür, für dich, für uns, durch solche Tiefen gegangen. Niemand hat die Welt gerettet, indem er seinen Sohn geopfert hat. Jesus rettet. Und wenn Gott so ist und er sich nie verändert, dann ist das alles heute noch verfügbar für dich und für mich und für uns und für euch als Kirche. Und wenn das alles wirklich so ist, dann verändert sich durch ihn unsere Sicht auf uns selbst und auf ihn und auf unsere Situation. Und wenn sich unsere Sichtweise verändert, verändert sich nach und nach auch unser Reden, unser Handeln und unsere Fragen. Wenn wir merken, nicht wir sind der Ausgangspunkt, von dem aus wir Gott beurteilen, das habe ich schon so oft gedacht und auch gesagt, sondern wenn wir verstehen, Gott ist der Punkt, der uns beurteilt und uns zu sich liebt. Wir reduzieren dann Gott nicht auf den, der uns helfen soll, glücklich machen soll, gesünder, erfolgreicher, schöner, das Leben leichter, sondern wir nehmen alles an, was er uns gibt, weil wir wissen, das, was er gibt, ist gut und genau richtig, um uns ihm ähnlicher zu machen. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu akzeptieren. Und diese Info, ich hoffe, das ist jetzt nicht nur Kopfwissen und nicht nur mehr Infos über Gott. Diese Entscheidung fällt nämlich nicht auf der Kopfebene, sondern Gott will das in dein Herz, in mein Herz sprechen. Wer ist Gott? Und wer ist Gott für mich? Das fällt in unserem Herzen, diese Entscheidung. Es geht um eine Beziehung, es geht um unsere Sehnsüchte, um Vergebung. Was möchte Gott, dass bei dir daraus jetzt entsteht? Musst du umkehren? Entsteht eine neue Sehnsucht nach Gott? Je klarer wir das mit unserem Herzen sehen, desto einfacher können wir aufhören, andere um etwas zu beneiden, was sie haben, was wir gerne hätten. Desto leichter können wir aufhören, nach rechts und links zu schielen, weil wir darauf vertrauen, dass Gott uns genau das gibt, was wir brauchen. Desto schneller können wir aufhören, mit immer mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Erfolg, mehr Anerkennung haben zu wollen. Und desto tiefer können wir ruhen und zufrieden sein mit dem, was wir haben, beziehungsweise was wir durch Jesus sind. Und das sagt uns dieser Text und das sagt Gott dir und deinem Herzen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von C.S. Lewis, ehemaliger, also mittlerweile verstorbener Oxford-Professor. Er hat gesagt, ich glaube an das Christentum oder an Christus, wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Wer ist Gott für dich? Amen.